Der RBB 888 Podcast. Die Experten.
Homeschooling, Distanzlernen, Kontaktbeschränkungen, ein Alltag, der keiner mehr ist. So geht es im Moment unseren Kindern, so geht es Kindern und Jugendlichen in Berlin. Und wir fragen uns heute bei den Experten, wie kommen wir da gut durch mit der Familie? Wie können wir Kinder und Jugendliche unterstützen, ja, diese Corona-Zeit so gut wie möglich zu überstehen? Und darüber reden wir mit Dr. Jakob Hein. Er ist Kinder- und Jugendpsychiater und heute unser Experte. Schönen guten Morgen, Herr Hein.
Schön, dass Sie da sind. Morgen.
Herr Hein, vielleicht mal ganz grob am Anfang zusammengefasst, wie geht's denn unseren Kindern gerade? Ist es dramatisch? Stecken die das leicht weg? Wie würden Sie da einen Überblick beschreiben?
Ich glaube ja nicht so doll an die Unterschiede zwischen Kindern und Erwachsenen. Und ich glaube, den Kindern geht's so wie uns. Ein bisschen verwirrt, ein bisschen genervt und hoffentlich ganz schön viel Hoffnung dabei. Das kann man nicht pauschalisierend sagen. Aber insgesamt ist es eben eine sehr ungewöhnliche Situation für uns wie für alle Kinder.
Was sind die häufigsten Beschwerden, die Sie aktuell jetzt seit Ausbruch der Pandemie, vielleicht auch jetzt seit dem zweiten Lockdown, Schulschließung, die Sie bei Kindern und Jugendlichen beobachten, die zu Ihnen kommen?
Ja, also das ist eigentlich schon so wie immer. Wir haben ja sehr viel mit Angststörungen zu tun, sehr viel mit schulischen Schwierigkeiten, also im Sinne von Konzentrationsschwierigkeiten. Interessanterweise ist das jetzt im zweiten Lockdown sehr unterschiedlich. Also ein Teil der Kinder kommt wunderbar damit zurecht, die immer Probleme in der Schule hatten und die lieben das jetzt im eigenen Rhythmus, im eigenen Tempo, ihre schulischen Aufgaben bearbeiten zu dürfen. Und ein Teil kommt phänomenal schlecht damit zurecht. Denen fällt es ganz schwer, selbst organisiert zu arbeiten, sich selbst zu motivieren. Ich glaube, eine ganz große Hürde besteht für Kinder mit Lernschwierigkeiten, wenn es dann darum geht, neue Lerngebiete sich zu erschließen. Mhm. Also wenn ich jetzt irgendwie noch nicht Prozentrechnung hatte und jetzt sozusagen im Lockdown zu Hause mir Prozentrechnung beibringen soll, die Prinzipien verstehen soll und so, das ist schon sehr, sehr schwer, neue Teilgebiete sozusagen sich selber zu eröffnen, fällt auch den Eltern sehr schwer, weil die sind ja oft keine Lehrer und Lehrerinnen.
Mhm. Und auch sehr oft kein Mathe-Ass.
Ja,
oder
gut.
Physik oder Bio.
Ja, ich würde ja immer davor raten, also ich würde ja immer dazu raten, sich nicht auf seine Defizite zu fokussieren. Hm. Also gerade Prozentrechnung irgendwie zum Beispiel können wir eigentlich sehr gut verstehen. Natürlich gibt es Sachen im Mathe-Leistungskurs, die wir jetzt im Alltag nicht mehr verstehen. Aber wenn wir sozusagen erstmal uns sagen, oh Gott, ich verstehe das nicht und jetzt gucke ich es mir an, dann werde ich überdurchschnittlich viel davon nicht verstehen. Während wenn ich sage, ach, mal sehen, das kann ich bestimmt, ich bin ja auch eine gestandene erwachsene Person, habe ich vielleicht eine bessere Chance, das zu verstehen. Wenn wir uns auf die Defizite fokussieren, können wir alle gemeinsam viel Frust erleben, aber wir können uns schlecht gegenseitig helfen.
Das ist sehr, sehr interessant, dass Sie das sagen. Nicht auf die Defizite auch als Elternteil konzentrieren und zu sagen, das kann ich auch eh nicht, sondern zu gucken, was kann ich denn davon? Ich glaube, wir Eltern landen dann sehr schnell in diesen Zeiten bei der Frage, welche Rolle habe ich eigentlich? Ja. Welche Rolle will, muss und möchte ich einnehmen?
Genau. Und auch hier würde ich zur Entspannung raten. Also ich würde mich hier nicht damit quälen, dass ich sage, ich muss der perfekte Lehrer und noch die perfekte Erzieherin und der perfekte Koch und keine Ahnung, die perfekte Hausfrau sein, sondern dass ich einfach sage, ich bin, wer ich bin, ich habe meine Kinder und ich liebe meine Kinder und ich probiere ihnen eine gute Mutter oder ein guter Vater zu sein. Und das heißt auch immer, dass ich Lücken in Kauf nehme und dass ich nicht alles schaffen werde, was möglich wäre. Und damit kann ich leben, solange die Beziehung zu meinen Kindern stimmt.
Ich habe eine Frage, die klingt vielleicht erstmal ein bisschen banal und ein bisschen herzlos, aber woran merke ich eigentlich, wenn in diesen Pandemiezeiten es meinem Kind nicht so gut geht, wie es ihm gehen sollte? Könnte man sagen, ja, Eltern sollten das doch spüren bei ihren Kindern, aber Kinder laufen ja auch nicht immer mit dem offenen Herzen rum und sagen einem sofort alles, was sie bedrückt. Wie kann ich das spüren?
Naja, also ganz viele Sachen können ja Kinder auch ausdrücken, vielleicht jetzt nicht mit Worten, nicht mit erwachsenen Worten, aber wenn man den Kindern zuhört, dann ergibt sich da schon auch hin und wieder eine Information. Aber dann gibt es eben so ganz einfache Sachen, dass man merkt, die Kinder kommen abends nicht zur Ruhe, können abends nicht einschlafen oder die Kinder haben ganz verändertes Appetitverhalten, also die haben zum Beispiel gar keinen Appetit mehr und haben so gar nichts mehr Lust. Mhm. Meistens sind es Worte, denen man zuhören muss, das muss sich auch nicht immer in dem tiefgründigen Gespräch ergeben. Und dann manchmal sind es die kleinen Zeichen. Und ich glaube, gerade als Eltern können wir uns da auch auf unser Bauchgefühl verlassen. Wenn wir das Gefühl haben, da läuft was nicht gut, ist es oft schon an der Zeit, das Gespräch zu suchen.
Ja, Herr Steffi schreibt uns, ich mache mir Sorgen um meinen Job. Die ersten Kündigungen wurden ausgesprochen. Es wäre so wichtig für mich, dass mein Sohn wenigstens ein paar Stunden in die Schule geht. Und jetzt kommt's, ich drücke ihm gegenüber meine Sorgen weg, aber abends rauben mir meine Gedanken den Schlaf. Die Stimmung bei uns zu Hause ist dauergereizt und jetzt sind auch noch Ferien. Hat Ihr Experte einen Rat? Also Steffi, drückt ihrem Sohn gegenüber die Sorgen weg, wird aber quasi, wenn ich jetzt mal die Dramatik dieser Nachricht erfasse, wird aber quasi davon aufgefressen. Was soll sie machen?
Entspannen. Ich verstehe die Sorgen von Steffi sehr gut und ich finde das ganz toll, dass sie das hier so aufschreiben kann. Ich glaube, sie setzt sich noch zusätzlich unter Druck, indem sie probiert, ihre Sorgen eben irgendwie zu verbergen. Und das ist ein ganz häufiges Thema, was ich sehe, dass Eltern tatsächlich glauben, dass sie ihre Gefühle vor ihren Kindern verbergen können. Ich kann sagen, liebe Eltern, das halte ich für sehr unwahrscheinlich, dass ihr das könnt. Denn unsere Kinder haben in den ersten 3 Jahren ihres Lebens gelernt, nonverbal mit uns zu kommunizieren. Das ist ganz wichtig für Kinder, dass sie unsere Gesichter lesen können, unsere Körpersprache lesen können, dass sie unsere Stimme, Spannungen in der Stimme hören können und so. Und jetzt glauben wir plötzlich, bloß weil die jetzt auch noch mit uns reden können, dass die unsere Körpersignale nicht mehr wahrnehmen. Das ist falsch. Das heißt, wir dürfen ruhig unsere Sorgen offen mit unseren Kindern auf kindgerechte Weise teilen, weil die Kinder nämlich sonst glauben, es ist was noch viel, viel Schlimmeres. Also ich sage immer, das Prinzip von jedem Horrorfilm ist, dass man das Monster möglichst nie sieht oder wenn, dann nur am Ende ganz kurz. Das heißt, das bisschen, was wir, wenn wir sozusagen kleine Arme vom Alien sehen, denken wir, oh Gott, was wird das nur für ein schlimmes Monster sein? Den Rest schreibt unsere Fantasie dazu. Und deswegen lieber eine gewisse Offenheit, sich selber entspannen. Steffi, Sie sind keine Performerin, Sie sind nicht sozusagen irgendwie eine Darstellerin, die ihrem Sohn ein glückliches Gesicht machen muss, sondern Sie sind eine ganz normale Frau mit Sorgen und mit auch positiven Impulsen und Sie sind nicht verpflichtet, Ihrem Sohn gegenüber eine glückliche Maske aufzusetzen.
Unsere beiden Mädchen, 5 und 8, schreibt Jan, teilen sich ein Zimmer. Normalerweise verstehen sie sich super, aber seit ein paar Wochen zanken sie nur noch. Das geht uns langsam an die Substanz. Plötzlich sind sie extrem eifersüchtig aufeinander und wollen sich permanent gegenseitig ausboten. Haben Sie vielleicht ein paar Anti-Streit-Tipps? Meine laienhafte Analyse zunächst mal, das liegt natürlich daran, weil die jetzt viel mehr aufeinander hängen als sonst, wo man Freunde trifft, in die Schule, in die Kita geht.
Also Sie müssen bitte die Experteneinschätzung mir überlassen, aber leider haben Sie ja recht. Ist immer besonders unangenehm, ja, wenn die Laien recht haben, dann kann man ja als Experte dem kaum was hinzufügen.
Ja, nächste Woche habe ich auch überlegt, mache ich die Sendung alleine.
Ja, genau, also das, aber wir wollen jetzt nicht abschweifen. Der Punkt ist, dass es einerseits so entwicklungsbedingt normal sein kann, dass Kinder sich eben auch mal miteinander auseinandersetzen, dass vielleicht eben eines der Mädchen jetzt im Besonderen vor einem Entwicklungssprung steht, also die kleinere kommt ja jetzt sicherlich bald in die Schule, die große ist schon, da kann es auch mal natürlich zu verstärkten Reibereien kommen. Die Pandemie macht das nicht leichter und wenn es Anti-Streit-Tipps gäbe, dann würde ich nicht hier stehen, sondern würde in meiner großzügigen Finca auf Mallorca gerade meinen Morgenausritt machen. Also da gibt es nicht so leider die einfachen Tipps. Aber was man vielleicht versuchen kann, ist natürlich einerseits gemeinsame Aktivitäten. Also, dass man zum Beispiel gemeinsam backt oder gemeinsam was kocht, das können auch Kinder irgendwie, können da auch einbezogen werden. Aber dann eben auch das Separate, dass man dann eben sagt, Mensch, kannst du mal jetzt mit mir mitkommen zum Einkaufen oder lass uns beide mal zusammen Schneeschippen gehen oder so, dass die Kinder dann eben auch das Gefühl haben und merken, dass sie auch ihren eigenen Raum haben, dass sie immer nicht immer nur die Mädchen sind, sondern dass jede von ihnen auch das Gefühl hat, gesehen zu werden und dann vielleicht auch eine besondere Sorge mal zu teilen.
Und ich habe Sie aber am Anfang richtig verstanden, das kann für die Entwicklung der beiden Mädchen jetzt durchaus auch ein Schritt sein und muss gar nicht so negativ sein, wenn sie sich jetzt so vehement miteinander auseinandersetzen. Die Eltern macht es natürlich wahnsinnig, aber für die Kinder vielleicht in die Zukunft schauen gar nicht so schlimm diese Zeit.
Also ich glaube, dass alle unsere Kinder sich an diese Zeit erinnern werden und dass das eine sehr prägende Erinnerung ist und auch, dass wir nicht nur sozusagen uns an das Schlimme erinnern, also dass die beiden Mädchen dann ein ganzes Stück auch gemeinsamer, total verbindender Geschichte miteinander haben, halte ich für sehr wahrscheinlich.
Alexandra hat uns geschrieben, ich lese es nochmal kurz vor, Herr Hein. Alexandra schreibt, wir finden es wahnsinnig schwierig, die Kinder vom Zocken abzuhalten. Ihre beiden Kinder spielen Spiele mit der Wii. Sie ist dagegen. Ihr Freund, also der Vater offenbar, findet das okay. Jetzt ist aber die Frage, wie oft, wie lange? Ich mache mir Sorgen, schreibt Alexandra, wenn das 3 Stunden dauert. Haben Sie, Herr Dr. Heiner, vielleicht eine Richtschnur? Wie viel Zocken, wie viel Gaming ist okay? In diesen Zeiten ein bisschen mehr? Was soll's oder sollte man da strikt sein?
Also man sollte auf jeden Fall eine Richtung vorgeben. Die Eltern sollten das wissen. Alexandra schreibt ja hier auch von einem Problem, was sie vielleicht haben. Also die Erwachsenen sollten sich erstmal hinsetzen und sich da einigen können. Weil solange das nicht da ist, ist da wirklich so eine Sollbruchstelle. Also dass man eben, wenn man zum Vater geht, kriegt man die eine Antwort. Wenn man zur Mutter geht, kriegt man die andere. Dann kann man beide gegeneinander ausspielen. Also das ist ganz ungünstig und das will man auch in der Familiendynamik nicht. Jetzt können die Erwachsenen erstmal probieren, die Perspektive des anderen zu übernehmen. Warum findet der Freund das okay und warum findet sie das denn nicht okay? Und dann gibt es schon veröffentlichte Richtlinien, dass man so sagt, Kinder bis 12, maximal eine Stunde am Tag, am Wochenende ein bisschen mehr.
Kurze Frage, also geht es bei dieser Stunde am Tag dann generell um die Internetnutzung?
Warte, ja, das stimmt, genau. Also das sind so veröffentlichte Richtlinien, die sind aber vor der Pandemie veröffentlicht. Und es ist jetzt eben auch schon schwer für uns alle, für die Kinder wie auch für uns, diese Bildschirmzeiten genau einzuhalten, weil wir sollen ja ganz viel am Bildschirm sein, weil wir sollen uns ja da zum Beispiel aus der Lernraum Berlin sollen wir uns ja da unsere unseren Unterrichtssachen runterladen und die auch bearbeiten und so. Ich finde, das Wichtige ist, dass man gemeinsam vor allen Dingen die Zeit außerhalb dieser Bildschirmzeit plant, dass man sagt, wir wollen heute gemeinsam backen, wir gehen nachher zusammen spazieren oder wir gehen nachher da und dahin und wir machen einfach dieses andere. Das ist uns allen sehr wichtig und dann bleibt vielleicht leider gar nicht mehr so viel Zeit übrig, aber wir können auch gut damit leben, dass sozusagen die Kinder dann diese verbleibende Zeit dann mit ihrem Bildschirmzeugs eben verbringen. Mhm. Wenn wir ihnen das nur verbieten wollen, also wir sollten nie so den Kindern was nehmen, ohne ihnen irgendwas dafür zu geben. Also und wenn wir selber nie ein Buch lesen oder uns nie mit irgendwas anderem als mit dem Computer beschäftigen, ist es wirklich ein bisschen absurd, das von unseren Kindern zu erwarten. Also man sagt immer, einer der schlechtesten Erziehungsgrundsätze ist, tu nicht, was ich tue, sondern tu, was ich dir sage. Also ich kann da wirklich nur so empfehlen zu sagen, okay, was wollen wir denn eigentlich machen? Und die Kinder fragen das auch ganz zu Recht. Aha, ich soll nicht an meinem Gerät spielen. Was soll ich denn machen? Und wenn man dann nur sagt, sei still, ich muss jetzt gerade eine ganz wichtige Nachricht am Handy schreiben, steht man nicht gut da.
Herr Hein, wir haben vorhin gerade eben darüber gesprochen, wie viel Bildschirmzeit für die Kinder eigentlich gut ist, wie viel Zocken, wie viel Gaming. Und da haben Sie gesagt, ja, es gibt ja veröffentlichte Richtlinien und so viel Bildschirmzeit bis zu dem Alter und so viel bis zu diesem Alter. Da habe ich mir jetzt gerade überlegt, das ist doch ein fundamentaler Unterschied, ob meine Tochter jetzt über WhatsApp meinetwegen mit ihren Freundinnen chattet, sich austauscht, da irgendwo eine kommunikative Nähe hat oder ob die einfach 3 Stunden lang Aliens abballert. Das kann ich ja jetzt als Bildschirmzeit nicht gleichsetzen, oder?
Ja, ich glaube, das ist auch aus der, also ich habe es ja gesagt, diese Empfehlungen sind präpandemisch, also die sind aus der Zeit, als wir nicht so viel zu Hause bleiben sollten und wollten. Ich denke, man sollte immer ein bisschen inhaltlich auch reingehen und gucken, was machen die da? Also wenn die eben wirklich so die berühmten Aliens abballern, sollte man eben irgendwie sagen, das finde ich, hat hier eine Begrenzung. Ich würde mal das Wort Postpandemie-Anschlussfähigkeit hier mit in den Raum werfen. Also ist das, was die da machen am Computer so, dass es nach der Pandemie dazu führen kann, dass sie sagen, ich ziehe mir mal meine Jacke an und gehe zu Conny rüber? Oder ist es eben so, dass die durch diese Beschäftigung am Bildschirm eigentlich nur auch nach der Pandemie immer nur noch Zeit am Bildschirm verbringen wollen. Und wenn man da denkt, ach, dann nach der Pandemie wird sie diese Zeit nicht mehr online verbringen, dann ist es okay. Und wenn das aber nur alles in Suchtrichtung läuft, dann möchte ich das hier auf jeden Fall hart begrenzen.
Wir haben ja gerade schon relativ ausführlich immer wieder über das Thema Handy, Computer, Bildschirmzeit geredet, weil das natürlich was ist, was alle Eltern, ich glaube, egal wie alt die Kinder sind, gerade wahnsinnig umtreibt und beschäftigt. Und Herr Hein, die Frage ist dann natürlich immer, ab wann ist zu viel wirklich so zu viel, dass man sich um einen gewissen Suchtfaktor Sorgen machen muss? Also gibt es da Indikatoren, auf die wir als Eltern achten können, wenn wir unsere Kinder da schützen wollen, da jetzt gerade in der Pandemie in irgendwas reinzurutschen, wo sie vielleicht nachher auch gar nicht mehr so einfach rauskommen?
Also wir dürfen uns nichts vormachen. Wir haben hier mit einem großen Gegner zu tun. Ich sage mal, die Spielindustrie oder diese Industrie, die da auf unsere Kinder losgelassen wird, hat ein paar Milliarden Dollar hinter sich. Und wir haben nur ein paar gute Ratschläge. Also da haben wir schon mit mächtigen Gegner zu tun. Und ganz klar programmieren die manche Apps und Programme auf Sucht. Es gibt dann sozusagen Algorithmen, die dich dann besonders belohnen, wenn du dein Nutzerverhalten ausweitest, wenn du zu ungewöhnlichen Zeiten spielst und so. Solche Sachen. Also da ist wirklich Vorsicht gut angesagt. Wichtig ist es, glaube ich, dass man mit dabei ist, dass man sagt, ich halte das nicht alles für Teufelszeug, sondern ich will sehen, was du da machst, ich will das verstehen. Dadurch gibt es auch nochmal sozusagen so diesen zweiten Blick, so diesen, okay, ich schaue jetzt auch mal mit den Augen meines Vaters, meiner Mutter drauf, wie finde ich denn das dann, was ich hier gerade mache? Mhm. Das ist irgendwie hilfreich. Naja, und Sucht passiert eben immer dann, wenn man das Gefühl hat, die Alternativen werden unwichtiger. Also wenn man die Kinder wegholt vom Computer und dann fällt ihnen auf, dass sie auf Toilette müssen und dann fällt ihnen auf, dass sie Hunger haben. Da sagt man so, interessant, warum hast du diese Grundbedürfnisse eines Körpers eigentlich in den letzten 2 Stunden vergessen? Also hängt das vielleicht auch mit dem zusammen, was da passiert. Mhm. Und dann ist es eben so, wenn man sagt, komm, wir gehen spazieren oder wir gehen, weiß ich, eine Runde Fußball kicken irgendwie im Stadtpark oder so und die Kinder sich dann vehement dagegen wehren, sozusagen vielleicht auch wirklich was ganz Nettes zusammen zu machen, wo man doch den ganzen Tag am Bildschirm hängen kann. Das sind dann eben auch nochmal doch vertiefte Warnsignale. Ich sag's immer so, wir alle haben in unserer Kindheit und Jugend mit Sucht experimentiert. Bloß bei uns war es halt so, dass wir vielleicht mal ein Bier getrunken haben oder ein Glas Wein probiert haben.
Hm. Unsere Kinder, es soll auch Leute geben, die so lustige Zigaretten geraucht haben.
Das gibt es gab's, soll es in 80er Jahren gegeben haben. Aber da gab es immer ein Beschaffungsproblem oder ein Beschaffungsthema, sagen wir mal. Und heute ist es leider wirklich so, dass unsere Kinder teilweise eben mit 12 schon ein großes Bier trinken. Und da können wir uns ja fragen, wie wir das finden würden.
Mhm. Sie meinen das große Bier jetzt metaphorisch
als sozusagen Vergleich zum Computerspiel. Mhm. Ich möchte auch noch eine Sache wirklich sagen. Liebe Eltern, bitte guckt auf diese Altersempfehlung. Ich glaube, wir alle sind dran gewöhnt. Also früher war es so, wenn man eine entblößte weibliche Brust sah, war dieser Film automatisch ab 14. Und dadurch haben wir so eine gewisse Großmütterlichkeit erscheinen. Mir zum Beispiel diese Altersempfehlung. Aber ich kann nur sagen, diese Empfehlungen sind nicht mehr von Großmüttern gemacht. Das sind schon ganz computererfahrene Experten. Und wenn da steht, das Spiel sollte erst ab 18 sein, dann ist es sowas, wo man sagt, eigentlich möchte man gar nicht, dass so ein Spiel auf dieser Welt ist. Aber wenn wir es schon zulassen müssen, na gut, dann ab 18. Mhm. Guckt euch die Altersempfehlung wirklich an. Da ist eine ganze Menge Wumms dahinter. Und ich glaube, wenn wir selber das beurteilen würden, würden wir diese Altersempfehlung unterschreiben können.
Max und Isabel haben uns beide geschrieben über unseren Chat über rbb888.de mit ähnlichen Fragen. Isabel schreibt, lese ich mal stellvertretend vor, viele machen sich Sorgen, dass die Kinder in ihrer Entwicklung gestört werden. Durch Bewegungsmangel, weniger Kontakte zu Gleichaltrigen, viel Zeit am Computer, das hatten wir vorhin. Und Isabel fragt Sie, Dr. Hein, ist diese Sorge berechtigt oder sollte man das dann mit den Gedanken darum auch nicht übertreiben, ob die Kinder wirklich nachhaltig jetzt negativ beeinflusst werden durch diese lang anhaltende Pandemiezeit?
Also ich glaube, das ist für uns alle eine schwere Zeit. Das ist für uns alle anstrengend und auch wir alle empfinden es als negativen Einfluss. Und die Hauptaufgabe von Kindern ist halt die Entwicklung. Und dann kann man das eben nicht als einen positiven Einfluss auf die Entwicklung sehen. Das ist nicht, was sich irgendeiner gewünscht hatte. Ich empfehle dennoch irgendwie eine positive Grundhaltung, weil sich der Virus für unsere Haltung ja nicht interessiert. Also der Virus, der macht eben so weiter. Der hat ja auch keinerlei zentrales Nervensystem. Das wurschtelt eben so vor sich hin. Und insofern ist eben so ein bisschen leider immer wieder der Rat, probieren wir das Beste daraus zu machen. Probieren wir uns nicht zu überfordern. Schreiben wir uns mal auf, so die Dinge, die uns wichtig sind. Manchmal sind uns viele Dinge für unsere Kinder wichtig. Es ist uns wichtig, wie die in der Schule sind. Es ist uns wichtig, wie die mit ihren Freunden sind. Es ist uns wichtig, wie wir uns mit denen verstehen und so. Und dass sie nicht so viel Computer spielen und dass sie vielleicht auch mal eine Stunde oder eine halbe Stunde am Tag lesen. Und jetzt ist es eben so, dass wir diese Sachen mal aufschreiben können und vielleicht können wir die dann so denen eine Priorität zuordnen. Und wenn wir jetzt 5 Sachen gefunden haben, das ist ganz schön viel, die uns wichtig sind, dann empfehle ich immer anzufangen mit der 5 und zu sagen, was ist mir denn davon das 5 Wichtigste? Das finden wir manchmal am leichtesten raus. Und dass wir sagen, okay, und was ist mir dann am 4. Wichtigsten und so weiter. Und dass wir uns dann verstärkt um das Wichtigste kümmern und erst dann um das Zweitwichtigste, dass wir nicht immer probieren, alles gleichzeitig zu machen. So, das ist so ein Vorschlag, dass wir uns bemühen, unsere Struktur zu behalten und unseren Kindern Struktur zu geben. Die muss ja nicht gleich sein wie an einem Schultag, aber die sollte eben trotzdem relativ kontinuierlich sein. Wir Menschen lieben Struktur und wir können uns am besten und am effizientesten entwickeln in Strukturen.
Also wenn wir dann nochmal auf die Frage von Isabel zurückkommen, wenn ich sie richtig verstehe, diese Sorge darum, dass die Entwicklung unserer Kinder nachhaltig geschädigt werden könnte, die darf man auch ruhig mal ein bisschen zur Seite stellen und verdrängen, weil es keinen Sinn ergibt, sich allzu sehr darum zu drehen.
Ich würde das nicht empfehlen. Ich meine, das Schöne an der Pandemie in ganz großen Anführungszeichen natürlich ist, es betrifft uns ja alle gleichermaßen. Es ist zum Glück kein besonderer Entwicklungsnachteil für die meisten Kinder. Ein bisschen anders ist das vielleicht noch für Kinder mit Entwicklungsbesonderheiten, aber so für die Mehrzahl ist es ja einfach gleich und ich denke, dass wir uns in Deutschland eben immerhin dadurch auszeichnen, dass wir probieren, Lösungen für alle zu finden und dass das schwer ist, aber letztendlich sind wir ja auch erfolgreich. Ich glaube auch, die Sorgen schaffen nur schlechte Laune und Pessimismus, ohne dass sie uns oder der Entwicklung unserer Kinder irgendeinen zusätzlichen Nutzen bringen können. Und insofern würde ich sagen, Prioritäten setzen und dann die Dinge, die wir schaffen, auch genießen und wertschätzen und uns nicht darauf fokussieren, was alles nicht ist, weil das ist natürlich immer ganz schön viel.
Und das Gehirn kann auch mit diesen negativen Befehlen, du darfst jetzt nicht das machen oder nicht so und so denken, nicht arbeiten, ne?
Ja, aber das Gehirn kann sich leider sehr gut mit Problemen befassen. Das macht mir auch, das ärgert mich auch, wenn ich so problemorientierte Zeitungen betrachte. Wir befassen uns so gerne mit Problemen. Ja, also wenn wir überlegen, also niemand glaubte, dass wir bis zum Frühjahr eine Impfung haben und jetzt haben wir 3 verschiedene Impfstoffe und bald 4. Und ich höre aber nur davon im Kontext von Problemen, Sorgen, Pannen.
Und wisst ihr, Hein, ich muss die ganze Zeit, während wir so darüber reden, wie schwierig das ist für viele Leute, was für Herausforderungen. Wir lesen auch im Chat auf rbb88.de, vor welchen Problemen die Eltern stehen. Ich muss die ganze Zeit an einen Freund von mir denken, der in dieser Pandemie absolut aufgeblüht ist, weil er festgestellt hat, dass er genau der Typ ist, der sich monatelang zu Hause im Prinzip isolieren kann mit minimalem sozialen Kontakt und wahnsinnig viel Musik mit sich macht und also mit sich alleine und da ganz viel entdeckt und jetzt ein Soloalbum macht und, glaube ich, künstlerisch gerade so in der Blüte seines Lebens steckt, während alle anderen ringsum ächzen. Und ich frage mich zu unserem Thema dann, gibt es eigentlich auch Kinder, für die das diese Pandemie jetzt eher eine Chance ist mit all den veränderten Bedingungen oder ist das für alle einfach schlimm und wir brauchen da nichts schön zu reden?
Ja, es soll ja Landkreise in Norddeutschland geben, wo die sich freuen, wenn endlich die Pandemiebeschränkungen auf 1,5 Meter Abstand wieder vorbei sind und man wieder auf das normale 5 Meter zurückfallen kann. Ich glaube schon, dass es ein paar gibt, für die das eine Chance ist. Also ich habe ein paar so auch Jugendliche, die sehr, sehr sozialphobisch sind, die das sehr anstrengend finden, in so einem kleinen Raum mit 29 anderen Menschen eingesperrt zu sein, von denen einen die Hälfte nicht leiden kann und der Rest vielleicht indifferent ist. Also wir vergessen auch, wie anstrengend soziales Leben sein kann. Ich habe auch wieder Lust drauf, aber man vermutet ja auch, dass ein Grund ist, warum Leute auf Partys immer trinken, dass das eben womöglich damit zusammenhängt, dass sie ihren Stress reduzieren wollen. Mhm. Und was ist eben, dieser Digitalisierungsschub gibt natürlich introvertierten Menschen die große und berechtigte Hoffnung, dass eben ein, sagen wir mal, Leben außerhalb von sozialen Kontexten und Bürogemeinschaften auch nach der Pandemie möglich ist. Also wenn man eben sagt, ach, wissen Sie, ich würde sehr gern 90% Homeoffice arbeiten, wird heute ein Arbeitgeber sagen, ja, dann machen Sie das halt. Die Möglichkeiten dafür sind bei uns seit 2020 absolut vorhanden.
Also das heißt, es gibt durchaus auch Kinder, die mit diesem Distanzlernen, E-Learning möglicherweise besser zurechtkommen als im Klassenraum, wo es auch immer einen sozialen Druck gibt, wo es auch immer auch darum geht, wie verhalte ich mich in der Gruppe?
Also eindeutig, es gibt auch einige Kinder, die wirklich, wirklich wahnsinnig ungern um 6 Uhr aufstehen oder um 6.30 Uhr.
Habe ich auch schon gehört.
Ja,
und vor allem morgens um 6.30 Uhr.
Ja, und die jetzt eben super gerne eben um 9 aufstehen und dann aber auch ins Arbeiten kommen und die dann dadurch sozusagen, dass sie jetzt selbstständig das machen können und die dann zum Beispiel einen Tag Physik und Mathe machen und am nächsten Tag Deutsch und Geschichte. Also die jetzt selber sozusagen sich eine ganz andere Struktur wählen, in der sie dann auch erfolgreicher und effizienter schulisch arbeiten können.
Wobei man dann ja sagen muss, irgendwann wird es eine Rückkehr zur Normalität geben, oder?
Und also das, ja, also ich hoffe, dass wir das eben auch an der Stelle als Chance begreifen und eben zum Beispiel, wenn jetzt ein Patient bei mir einen Termin hat, so, dass er dann eben sagen kann, also am Vormittag so um 11.30 Uhr, dass er dann eben zu seiner Schule gehen kann und sagen kann, wissen Sie was, ich habe heute wirklich einen unaufschiebbaren Termin. Ich würde Ihnen sehr dankbar sein, wenn Sie mir da ein Online-Angebot oder ein Lernangebot in den Lernraum stellen. Mhm. Und dass dann die Schule nicht sagt, oh, das Einzige, was wir können, ist Präsenz von 8 bis 14 Uhr, sondern dass da irgendwie also so eine gewisse positive Hybridisierung sich ergibt.
Herr Hein, Christoph schreibt uns, unser 15-jähriger Sohn wirkt seit dem Tod seines Großvaters vor ein paar Wochen sehr in sich gekehrt. Er will nicht reden und meine Frau und ich können nicht einschätzen, ob das in Anführungszeichen normale Teenager-Abgrenzung ist oder er sehr leidet. Eigentlich haben wir ein gutes Verhältnis. Was sagen Sie?
Naja, das gute Verhältnis ist ja auf jeden Fall erstmal eine tolle Grundlage für alles Weitere. Trauer hat eben auch ein bisschen so seinen eigenen oder ihren eigenen Verlauf. Und man kann es ist so wie das berühmte Gras, das man nicht zum Wachsen zwingen kann, ist es eben auch mit der Trauer eben so, das entwickelt sich in jedem. So kann eben auch der Tod eines Großvaters, mit dem man vielleicht gar nicht so viel Kontakt hatte, sehr traumatisch sein. Es kann nämlich das erste Mal sein, dass es in der Pubertät, also in diesem jungen Erwachsenensein, eine echte Beschäftigung mit dem Ende des Lebens so zutage fördert. Und das kann ja dann ein Knackpunkt sein, sodass es vielleicht gar nicht so direkt um das Thema geht. Man kann fragen, hast du Interesse an einem Gesprächsangebot? Würdest du da gerne mal mit jemandem sprechen, anders als deine Eltern? Weil es ist ja gerade im Moment ein bisschen doof. Man kann sich ja jetzt nicht mit Schulkameraden oder so austauschen. Und man sollte dann eben auch den Sohn so sagen, also sozusagen respektieren, was er möchte. Ich finde es toll, wenn er das Gefühl hat, mit seinen Sorgen und Nöten gesehen und gehört zu werden. Und es ist aber auch nicht irgendwie so, dass man sagt, immer muss es nach 3 Wochen vorbei sein und alles andere ist dann schon eine problematische oder Fehlentwicklung.
Wir haben viel über Kinder jetzt gesprochen, auch über Bildschirmzeit, über 12, 13, 14 Grundschulkinder, Kita-Kinder auch. Nein, wir haben noch gar nicht über die großen Kinder gesprochen, die sozusagen jetzt knapp an der Grenze zum Erwachsenwerden sind und wo das ja eigentlich, sie werden sich bestimmt erinnern und hatten bestimmt auch eine wilde spätere Jugend, genau wie ich, wo jetzt Abgrenzung angesagt ist, wo angesagt ist, das Elternhaus zu verlassen, ja, zumindest im Kopf und viel mehr mit den Freunden rumzuhängen, seinen eigenen Weg zu gehen und nicht mehr alles irgendwie interessant zu finden, was Mama und Papa da machen. Und da denke ich mir, die Chance ist jetzt überhaupt nicht gegeben. Jetzt müssen die zu Hause bei den Alten rumhängen die ganze Zeit. Dabei wollen sie eigentlich ins Leben starten. Was machen da die Eltern, um da vernünftig mit umzugehen? Erstmal akzeptieren, dass die älteren Jugendlichen überhaupt gar keinen Bock mehr auf einen haben, oder?
Ja, also ich glaube, dass sozusagen über Pubertät wird viel erzählt und vieles ist zum Glück auch übertrieben. Also man redet natürlich, wenn man jetzt einen ganz besonders schweren Fall zu Hause hat, redet man mehr darüber, als wenn man so ein, naja, so halt okay in der Mitte Verlauf sozusagen hat. Aber prinzipiell natürlich ist das eine wichtige Aufgabe und eine Abgrenzung innerhalb von einer Wohnung ist eben besonders schwierig. Und da muss man eben genau gucken, wie und ob man da Lösungen findet. Ich finde, dass ja die Jugendlichen auch in der Pandemiezeit viele Angebote gemacht haben und ich finde, dass darauf ungenügend eingegangen wurde. Also zum Beispiel so diese Partys im Sommer im Park waren ja eigentlich ganz okay. Da ist eben sozusagen, da ist wenig Aerosol, das in der Luft bleiben kann. Da ist viel Abstand möglich und so. Und dann wurde dagegen vorgegangen. Das fand ich nicht ganz nachvollziehbar oder nicht ganz richtig. Ich glaube, dass es okay ist, wenn Jugendliche spazieren gehen mit ihren Freunden und man muss eben gucken, dass das eben dann immer gesetzeskonform ist, dass sie dann eben vielleicht auch ein bisschen länger spazieren gehen. Das kann man irgendwie, finde ich, verkraften und gegebenenfalls kann man eben auch irgendwie gucken, ob man so pandemische Lösungen findet, dass man eben so sagt, also beide gehen in eine Art Privatquarantäne, also die bleiben dann einfach, verlassen ihr Zimmer nicht. Wenn dann alles gut ist, nach zum Beispiel 5 Tagen, also nach so einer normalen Inkubationszeit, und sie weiterhin gesund sind, dann können die sich auch zusammen in einen Raum einschließen und man selber ist dann als Eltern nur jemand, der dann eben das Essen dahin bringt. Also dass man irgendwie, also ich finde das gut, dass Sie das fragen, weil dass man erstmal dieses Bedürfnis erkennt, akzeptiert und dann damit umgeht, das ist, glaube ich, viel wichtiger, als zu sagen, das Bedürfnis an sich ist ein Problem.
Ich denke ja wirklich oft dran. Also ich sehe manchmal am Abend in der Kälte Jugendliche, die mit einer Kiste Bier im Park, wo ich irgendwie noch eine Runde lang jogge, stehen und dann sind das 5 und natürlich ist das gegen die Bestimmung und die trinken da Bier bei 3 Grad und hängen rum und haben Musik von den Handys und ich denke, Leute, also ja, es ist falsch in diesen Zeiten, aber ich kann euch verstehen, ich würde durchdrehen, wenn ich jetzt 16, 17 wäre in diesen Zeiten.
Also ich glaube, dass man da so ein bisschen drauf guckt. Ich habe ja auch das Gefühl, dass jetzt zum Beispiel die Berliner Polizei da häufig tatsächlich mit Augenmaß handelt und dann da auch nicht so genau hinguckt. Wenn die da einen schönen Abstand voneinander haben und die Musik so okay ist und die nächste schlafende Nachbarin vielleicht eben ein paar Kilometer weit weg ist, dass die können da auch gerade ganz gut weggucken und das passt auch, das ist auch richtig. Also ich glaube, also diese Jugendlichen, die sie im Park treffen, mit dem Abstand ein bisschen Musik aus der Box holen und vielleicht ein paar Bier trinken, haben ja eigentlich verstanden, worum es geht und finde, die machen das ganz gut.
Herr Hein, wir haben jetzt 3 Stunden lang darüber geredet, wie wir unsere Kinder unterstützen können, was die für Sorgen, Bedürfnisse und Nöte haben und das war auch richtig und gut so und ich bedanke mich bei Ihnen für die vielen wertvollen Tipps, aber ich würde am Ende gerne auch nochmal über uns Eltern sprechen, denn wir haben es ja auch nicht so leicht und meine ich jetzt auch gar nicht so lustig. Nina hat uns zum Beispiel geschrieben und ich glaube, so können viele nachempfinden. Nina schreibt, ich habe einen 12-jährigen Sohn, der kaum Online-Unterricht hat, arbeite selbst im Homeoffice, bin extrem gestresst und merke, dass ich meinem Kind gegenüber oft genervt bin. Das tut mir sehr leid, aber ich kann es kaum abstellen. Der Lockdown tut uns überhaupt nicht gut. Ich habe das Gefühl, ich stehe kurz vor dem Burnout. Wie kann ich unsere Situation entspannen? Ich muss ja arbeiten und mich trotzdem kümmern. Manchmal weiß ich nicht, wie ich das alles schaffen soll. Nina, und ich bin mir sicher, ganz viele wissen genau, was sie meinen. Also meine Frage an Sie, Herr Hein, was können wir Eltern denn für uns tun, um mit diesem Wahnsinn auch noch weiter fertig zu werden?
Das ist schwer. Also Silke hatte ja auch angerufen und das sozusagen ein ähnliches Thema aufgeworfen. Man muss suchen. Wenn ich jetzt den ultimativen Tipp hätte, wäre das toll. Jeder kann eben das suchen, was ihm oder ihr gefällt. Ich persönlich bin irgendwie in der Küche total aktiv, fermentiere und schnipsle und backe und habe auch einen Sauerteig und ein Kräuterbeet. Das macht mir aber einfach Spaß. Das ist etwas, was mir schon immer gelegen hat und das mache ich jetzt schon deutlich mehr. Für andere ist es vielleicht was anderes, ein Outlet und dann auch sagen, ich bin mir auch wichtig und das ist auch gut für die Kinder. Es ist sozusagen schon manchmal besser, 10 Minuten eine Auszeit zu finden, als irgendwie 20 Minuten miteinander rumzustressen. Es gibt so kleine Sachen, zum Beispiel, dass man eben ein ganz tolles Bad sich gönnt. Das kann man auch dem Kind gönnen, dass man einfach da so dann immer im heimischen Bad, in der heimischen Badewanne das Licht ausmacht, dann einfach nur ein paar Teelichter vielleicht aufstellt. Bitte beachten Sie den Brandschutz dabei. irgendein ganz schönes Schaumbad da reinmacht und einfach mal 10 Minuten lang Auszeit hat und sich einfach nur um sich kümmert. Ich glaube, das kann man vermitteln, wenn die Kinder vielleicht sogar auch so einen schönen Moment oder so eine Insel des Besonderen im Tag haben. Wir wissen alle, es ist schwer. Wir müssen alle suchen. Ich glaube, wir sind alle gut geworden darin, sowas zu finden. Und wir müssen halt den Augenblick zelebrieren. Ich kann nur sagen, es ist im Moment halt ein bisschen schwer, aber uns geht's eigentlich bei nüchterner Betrachtung ganz gut.
Der RBB 888 Podcast. Die Experten.